wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüte Israel schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht stecken, ob der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Unser dritter Text in dieser zentrale Teil der Bibel, was ist nicht zentral, aber sehr wichtiger Kapitel. Jetzt geht es über ewige Bund und neue Namen, Verheißung Isaaks und Beschneidung. 1. Mose 17. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Wandle von mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Massen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater viel Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater viel Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deine Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und dein Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: So haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, der ihr halten soll zwischen mir und euch, und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäbleins, wenn 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist von irgendeinen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch so ein ewigen Bund werden. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seine Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er mein Bund gebrochen hat. Und Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Namen sein, denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden, und Könige über viel Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in sein Herzen: Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden, und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass ich mehr und möchte leben bleiben für dir. Da sprach Gott: Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten, mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ishmael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Massen mehren. 12 Fürste wird er zeugen, und ich will ihn zum großen Volk machen. Über meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den der Sarah gebären soll um dieses Jahr, seit dem nächsten Jahr. Und er hört auf, mit ihm zu reden, und Gott hört auf von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ishmael und alle Knechte, die im Hause geboren, alle, die gekauft waren, und alles, was männlich war in seinem Hause, und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesen Tage, wie ihn Gott gesagt hatte. Abraham war 99 Jahre alt, als er sein Vorhaut beschnitt. Ishmael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als sein Vorhaut beschnitten wurde. Eben an diesem Tag wurden sie alle beschnitten. Abraham, sein Sohn Ishmael und was männlich in seinem Haus war, im Hause geborene, gekauft von Fremden, es wurde alles mit ihm beschnitten. Es gibt eine sehr interessante Aussage Martin Luthers über die Altersbestimmung im Alten Testament. Das ist für viele Menschen ein Problem geworden. Nebenan, es soll nicht ein Problem. Arno Pagel hat einmal bei uns mit vollem Recht gesagt, wir bleiben nicht bei Randthemen, sondern bei dem Zentrum. Das ist Kreuz und Auferstehung. Von da gehen wir zu solchen Themen, wie lange die Menschen lebt, um Engel und sowas. Aber reden wir zu diesem Thema langes Leben. Sie wissen, dass Methuselah sehr berühmt ist. Habe ich richtig auf Deutsch das ausgesprochen? Er lebte fast 1000 Jahre, nicht ganz 1000 Jahre. Die Urmenschen lebten sehr lang. Manche sagen, das war eine andere Zeitrechnung. Luther gibt eine viel tiefere theologische Erklärung. Er sagte, die Urmenschen waren nahezu die Schöpferkraft Gottes und deswegen haben sie mehr Lebenskraft in ihnen bekommen. In diesem Sinne kann man wohl sagen, über die Urgemeinde und die Gaben, vor allem die besonderen Gaben von Heilung und Wunder und so weiter, dass sie nahezu die neue Schöpfung lebte und deswegen besondere Geistesgabe gehabt haben, die zum Teil nicht mehr vorhanden oder vorgetäuscht vorhanden werden. Oder sie in sehr seltene Fälle vorkommen. Ich finde Luthers Erklärung sehr tiefgehend. Und ich finde die Übertragung im Sinne, die Urgemeinde und die besonderen Gaben, die Petrus und Paulus und so weiter auch gehabt, sehr überzeugend. Die stehen nahe zum neuen Schöpfung, zu den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und deswegen haben sie Gaben, große Gaben gehabt, die zum Teil nicht mehr vorhanden sind oder kaum vorhanden sind oder vorgetäuscht werden, wie die Schwärme das tun. Weil das sind Scheingaben und keine richtigen Gaben. Denn Gott tut nie Wunder unter der Regie von einem Prediger, der sagt, wenn man nur genug glaubt, dann wird man geheilt. Und komm vor und ich werde zeigen Wunder. Und Einschaltquote geht auf dem Fernseher 100.000, 200.000 und so weiter. Das ist nicht Gottes Art. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle von mir und sei fromm. Deshalb, wir haben viel alte Leute unter uns. Da sollen Sie ein bisschen lesen über die Knechte im Alten Bund. Wie alt war Mose, als er neu berufen wurde? Ein ganz alter Mann. Und Abraham jetzt hier, diese besondere Altersangabe. Es ist auch sehr interessant, dass die Kirche Gottes in Russland durch die Omas und Opas gerettet worden. Also die junge Generation, wie die junge Generation schon immer sagt, bis die dann die ältere Generation gehören, wir sind die Welle der Zukunft und das war die kommunistische Welle. Und die Omas und Opas haben die Gelegenheit benutzt, ihre Enkelkinder über Jesus zu erzählen, mit denen zu beten. Und das hat die russische Kirche, und die Russen sind fromme Menschen seit eh und je, erhalten worden. Da sollen wir diese Gelegenheit benutzen, liebe Opas und Omas und Ur-Omas und Ur-Opas. Die Kinder wollen gerne Ferien machen. Sie kriegen dann die Enkel und Urenkel. Das ist eine sehr gute Zeit, denen über Jesus zu erzählen, denen aus die Bibel, aus es gibt gute Kinderbibel, aus die Kinderbibel zu lesen, mit denen zu beten. Ich kann mich gut erinnern, auch in Bezug zu Alter, als ich zuerst in einer Gemeinde kurz, man ist zuerst Pfarrverwesen, sehr kurz, und man ging zu einem Altersheim. Der Pfarrer, der ein Modernist war, wollte, dass sie zu einem Altersheim, dass die älteren Leute vorbereitet werden auf ein Altersheim. Ich habe meinen Mund nicht lang halten lassen. Das ist bei mir sowieso der Fall. Und an Rückfahrt habe ich gesagt, Ich will euch nicht im Altersheim haben. Ich brauche euch in meine Gemeinde. Denn ihr habt einen ungeheuer wichtigen Auftrag. Und das ist für uns zu beten. Und das Wort weiter zu sagen zu Enkel und Urenkel. In Altersheim nicht, da könnt ihr auch beten. Da habe ich auch nicht, wenn sie in Altersheim. Aber ich brauche die in die Gemeinde. Ich habe auch, wie ich vorher gesagt habe, viel von den älteren Leuten in meiner Gemeinde gelernt. Gelernt im praktischen Sinne, wie man mit Leiden, täglicher Leiden umgeht. Gelernt über Gottes Vorsorge, Tag um Tag. Diese Altersbezeichnung hat deswegen vielschichtliche Bedeutung. Vielschichtige Bedeutung. Heilsgeschichte, Seelsorge persönlich. Und das ist die Zielsetzung. Alle meine Vorträge und meine Dienste gehen um die Verbindung zwischen die große Rahmen Gottes heilsgeschichtliche Wirkung und die sehr persönliche Rahmen, wie er wirkt bei jeder, durch jede von uns. Und wie bezeichnet Gott sich? Ich bin der allmächtige Gott. Ich habe das vorher betont, ich betone das nochmal. Ich kann nicht mehr ertragen dieses ständige Geschwätz, Gott ist nur Liebe. Das ist Geschwätz, das ist nicht die Bibel. Gott ist Liebe, aber nicht nur Liebe. Hier bezeichnet er sich als der allmächtige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht zu trennen. Er ist auch der Gerechte, er ist auch der Weise. Er ist der Barmherzige, er ist der Richtende. Er ist alle das. Aber Gott auf einen Nenner zu bringen als Liebe, führt dann zu die Auffassung, und das habe ich erlebt von einem Kirchengemeinderat, der zweimal Ehebruch gemacht hat. Das erste Mal, als er war ein sehr netter Kerl, und ich habe ihn sehr geschätzt, er war sehr begabt. Das erste Mal, als das passiert, habe ich ihm das Evangelium gesagt. Kehre zurück zu deiner Frau, höre auf als Ehebrecher, tu Buße, und du wirst von Christus vergeben werden. Das zweite Mal, als Ehebrechen stattfand, ich habe ihn die Leviten gelesen. Ich habe gesagt, du hast eine Schuld auf dich geladen, dass du ins Gericht antworten, und das musste ins Gericht. Schuld an deine Kinder, Schuld an deine Frau, Schuld an dich selbst und vor allem Schuld gegen Jesus Christus. Und das wird ins Gericht dir gesagt werden. Ich habe ihn aus Psalm 51 von David gezeigt. Vor allem habe ich Schuld gegen dich, Gott. Zuerst das Evangelium und dann das Gericht. Wo in der Bibel es geht umgekehrt zuerst. Gericht, Gerechtigkeit und dann das Evangelium. Aber hier die Angebote des Evangeliums und dann das Gericht. Und was sagt er zu mir? Gott ist nur Liebe. Deswegen reagiere ich allergisch über diese Aussage, Gott ist nur Liebe. Interessant, als er Abschied nahm von der Kirchengemeinderat, hat er versucht, die ganze Gemeinde gegen mich aufzuwiegeln, ohne Erfolg. Denn sogar die Gemeinde ist nicht bereit, einen Ehebrecher, zweifache Ehebrecher, in dieser Art aufzunehmen, der kein Buße tut. Und er hat eine kurze Rede, Gott ist nur Liebe. Ich habe ihn verabschiedet, in wen ich meine Hand gegeben. Was ich wirklich nachher überlegt, war das wirklich richtig. Nicht in Vergebung, weil ich habe ein deutliches Wort gesagt, sondern einfach Abschied. Er hat geweigert, meine Hand zu nehmen, und ich antwortete, so das ist die Liebe, dass Sie predigen. Sie merken. Ich bin der allmächtige Gott, und das sollen wir niemals vergessen. Nicht die Puppleine in die Krippe, die süße und nette liebe Jesulein. Sie sollen wissen, wie die großen Maler diese Jesulein gemalt haben. Zum Beispiel Leonardo da Vinci malte Jesu als Säugling, spielend mit einem Lamm und einem Kelch neben ihm, geboren um zu sterben. Zum Beispiel Grunewald, Matthäus Grunewald, eine einmalige Darstellung, wo er Jesus mit zerrissenen Windeln, die dann die gleiche, den Leintuch am Kreuz zerrissen werden, mit Engel, die rauf und runter gehen. Die Mutter schaut auf Jesus, und das ist die Form von einem Kreuz, die gerade aufgestellt wird. Geboren, um zu sterben. Jede richtige Weihnachtspredigt fängt in Bethlehem an und endet mit Golgatha. Jesus ist ständig gemalt als Weltenrichter auf seinen Mutterschoß. Die tiefste Darstellung, die ich je im Leben gesehen habe, kommt natürlich von der Großer Giovanni Bellini, der so einen Einfluss auf Dürer gemacht hat. Er malt ein totes Kind auf seinen Mutterschoß. Geboren, um zu sterben. Jesus ist tot. nicht der liebe, süße Püpplein in die Krippe, sondern der allmächtige, heilige Gott, der auf Erde gekommen ist, aus total Hingabe und Liebe zu uns, aber in Allmacht. Und dieses Bild darf nie getrennt werden. Der Allmächtige und der Liebende. Nicht der Gott der Alte Testament ist der Allmächtige und der Gott der Neue Testament ist der Liebende. Und nicht der Gott der Alte Testament ist der Gott der Gerechtigkeit und der Gott der Neue Testament ist der Gott der Gnade. Beide gehen zusammen. Unzertrennlich. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine unzertrennliche Einheit. Und jeder Versuch, diese Trinität auseinander zu dividieren, in einer Art oder andere, führt nicht nur zu Irrlehre, sondern zu sehr gefährlicher Bewegung in sich. Heute, der Heilige Geist Bewegung. Der Gott, Vater ist im Himmel, Jesus steht zu Rechten, der Heilige Geist ist unter uns. Das ist das Wesentliche. Was für ein Quatsch. Denn es steht in der Bibel, der Heilige Geist kommt von Vater und von Sohn und bezeugt den Sohn. So wie soll der Heilige Geist frei wirken ohne Vater und Sohn? Dass man am Boden lacht. Ich kann wie ein Hund bellen, wie ein Dackel, nicht ein normaler Hund, ich kann genau wie ein Dackel bellen. Aber ich habe nie behauptet, das ist ein Zeichen der Heilige Geist, ja? Und da war sogar ein Bischof, der fing an zu krähen wie ein Hahn. Ja? Das soll Heiliger Geist sein. Nein. Der allmächtige Gott, es geht um ein Verständnis, die gesamte Einheit der Trinität. Der Allmächtige, der Liebende, der Gerechte, der Gnädige, der Weise, alles in sein heilsgeschichtliche Wirkung für Israel, für die Gemeinde und für jede von uns persönlich. Und er bleibt der Allmächtige. Ich kämpfe um den Heiligkeit Gottes, nicht um sein Gnade. Das habe ich ständig betont. Denn nur der Allmächtige, richtende, wiederkommenden Gott kann uns Gnade aussprechen. Gnade gehört den Richter. Und wenn der Richteramt abgeschafft wird, in viel der modernen Theologie, gibt kein Gnade mehr. Denn nur der Richter kann Gnade für ein Totgesprochenes sprechen. Wir müssen erst der heilige Gott, der Allmächtige wiederfinden, bis wir zu einer richtigen Gnade, nicht wie Bonhoeffer sagt, mit vollem Recht, dass ein billige Gnade geworden ist. Das geht alles um Gottes Verständnis. Ich bin der Allmächtige Gott. Lassen wir das niemals vergessen. Wandle von mir und sei fromm. Das bedeutet, wandle für mein Angesicht. Das bedeutet, wandle für meine Aussagen, für meine Worte. Das bedeutet, wenn du lebst, denke nicht, was der Nachbar sagen wird, sondern denke, was ich dazu sagen wird. Denn eine der größten Gefahren ist Spießbürgertum. Spießbürgertum ist, Hauptsache ist, dass die Nachbar nicht weiß. Man versteckt, was man tut für die Nachbar. In wem man das tut, versteckt man das für sich selbst. Und man glaubt letzten Endes, man hat es für Gott versteckt. Das kann man nicht tun. In Schwabenland gibt es Stoß. Ich war lange Zeit Pfarrer im Schwabenland. Stoß, diese weiße Vorhänge. Ich habe in meinem Zimmer oben auch ein Stor. Wir dürfen rausschauen, niemand darf reinschauen. So geht es nicht. Gott sieht alles. Denk immer, was Jesus dazu sagen wird. Nicht, was die Nachbar dazu sagt. Das ist Quatsch, was die Nachbar denkt. Denn die Bevölkerung schwankt hin und her. Sie beten Hitler an, und dann beten sie Gott an, und dann beten sie Wohlstand an, und sie dreht mit jedem Wind. Das ist kein Maßstab. Und kein Maßstab ist es, wie viele Leute das tun. Ganze Bevölkerung waren verführt. Hier in Deutschland auch. Nicht alle, aber fast alle waren verführt. Große Menschenmenge von satanischen Kräften. Es geht nicht um die Massen, es geht nicht um den Nachbar. Es geht um, was Jesus Christus zu uns sagt, zu unser Leben. Und sei fromm bedeutet, lebe aus ihm, aus seiner Liebe, aus seinen Geboten. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Massen mehren. Ist hier ein demokratischer Kompromiss? Abraham, willst du mit mir in einen Bund gehen? Und wenn du ja sagst, dann schließen wir ein Bund. Abraham wird nicht gefragt. Hat mit Demokratie nichts zu tun. Bitte, ich bin nicht gegen Demokratie in Politik. Churchill hat gesagt, und das hat er von Platon gelernt, Demokratie ist ein übles politisches System, aber besser als jeder andere. Ein notwendiger Übel. Aber die Bibel ist nicht demokratisch und hat mit Demokratie nichts zu tun. Gott sagt nicht, Abraham, das kannst du selbst überlegen. Oder zu Mose, Nimm die Gebote, was du nehmen willst und was du nicht nehmen willst, so macht man das modern. Nicht wahr? Was du nicht nehmen willst, nimmst du nicht. Oder mit Petrus und die anderen Jünger nehmet und essen. Wenn ihr wollte trinken, dann trinken. Wenn ihr wollte nicht, so geht es nicht. Gott bestimmt. Und wenn Gott bestimmt, kann der Bund nicht gekündigt, weil der Bund kommt von Gott. Und das ist reine Irrlehre von Martin Luther, der behauptet, dass das alte Bund nicht ein ewiger Bund ist. Ich weiß nicht, wie er die größte theologische Auslegung, die wir je gehabt haben, sowas verbreiten könnte. Es gibt mindestens 12 Stellen im Alten Testament, und eigentlich viel mehr, der sagt, dass dieser Bund ein ewiger Bund ist. Der Bund mit Abraham und seinen Nachkommen. Und das steht deutlich hier geschrieben. Natürlich machen wir alle Fehler, wir Theologen. Und weil Luther ein sehr großer Theologe war, hat er große Fehler gemacht. Weil ich ein kleiner Theologe bin, mache ich hoffentlich nur kleine Fehler. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Der Bund ist gegründet hier an bestimmte Aussagen. Und wir schauen, was diese Aussagen sind. Erst fiel Abraham auf sein Angesicht. In total Dämon. Ich verstehe das nicht. Wissen Sie, Formen in Inhalt. In Württemberg, wenn man Abendmahl austeilt, bleibt man stehen. In Bayern kniet man. Ich mag lieber zu knien für Gott, als zu stehen, weil kein Mensch kann für Gott stehen. Aber ich bin württembergischer Pfarrer, deswegen bleibe ich stehen. Ja? In Bayern, wo ich jetzt Abendmahl kriege, da knie ich so Abendmahl. Alle Knie werden für mich beugen. Irgendwo stehen für Gott gewinnt der Eindruck fast Mann zu Mann, ja? Er gibt, ich nehme es an. Knien bedeutet ein Zeichen der Demut. Und Knien ist sehr lutherisch hier. Und ich habe nichts gegen Knien, aber wenn Sie wollen, lieber stehen bleiben, bleiben Sie stehen. Ich musste das 20 Jahre tun. Ja. Er fiel auf sein Angesicht. Zeichen, ich wandle für dir. Das bedeutet in Demut. Demut ist, was Gott von uns haben will. Nicht Zeichen der großen Gaben, der großen Wunder, der großen Werke, alles, was wir vorbringen. Genau das Gegenteil, Demut. Er fängt nicht an mit großer Hallelujahs. Er fing an, auf sein Knie zu gehen, ganz auf dem Boden. Und so ist es für Gott. Und alle Knie werden beugen ins Gericht für ihn. Demut, und das ist Wandeln für Gott. Er zeigt direkt, was das bedeutet. Kenntnis, sein Allmacht. Ich bin der Allmächtige. Wie steht man der Allmächtige gegenüber? Oder wie kniet man? Oder wie geht man auf sein Angesicht für der Allmächtige? In Demut. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir. Ich habe, er hat nicht gefragt, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Der erste Gebot von 613 Gebote habe ich gestern gesagt, ist mehret euch. Fruchtbarkeit. Sei fruchtbar und mehret euch. Das Gebot, Gott als der Schöpfergott, der mehrt und sein Volk erhalten wird. Leben, lebenbringend, lebenspendend. Eine der schönsten Dinge, die ich gesehen war, als ich an einen Teich entlang ging im Frühjahr und sah, wie es wimmelt von dieser kleinen Fischlein, wimmelt von Leben. Oder hier, wenn man sieht Blumen, das wimmelt von kleinen Blumen, die unendliche Schöpferkraft Gottes. Bis in den Mensch hinein. Und warum? Denn Israel von Abraham über Isaac, Jakob, Mose und so weiter wird der Messias tragen, der die Angebot des ewigen Lebens bringen für alle Völker als Angebot. Deswegen diese Betonung. Und dann in Jesus die Umkehrung. Jesus geht in den Tod, um uns ewige Leben zu bringen. Er tötet den Tod. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham sollst dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Ständig im Bibel gibt die neue Name. Wir kennen das von Offenbarung, dass wir auch im Himmelreich einen neuen Namen. Name bedeutet in der Bibel Wesen. Das Wesen ein Mensch. Wir wissen über Jakob. Jakob, die Bedeutung dieser Name wird dann zu der Betrüger, auch wenn das nicht die Urdeutung ist. Und der Jakob kriegt einen neuen Namen Israel, der Gottes streitet, der mit Gott ringt und kämpft. Der auch sogar gewinnt, weil Gott ihm dieses Weg öffnet. der neu geboren werden. Eine Art von Ausdruck, die vielleicht etwas übertrieben ist in manchen Kreisen in Amerika. Das Überbetonung auf das Neugeboren. Denn Neugeboren bedeutet auch, dass wir auch aushalten muss bis ans Ende. Und zu glauben, weil man neugeboren ist, dass man in den Himmelreich kommt, ist Irrlehre. Wer harret bis ans Ende, wird selig werden. In mein Amt kommt ein Judenchrist aus Amerika und sagt, mir kann nichts passieren, ich bin neugeboren in Jesus. Hab gesagt, Sie sind zutiefst gefährdet. Denn wer glaubt, nichts Ihnen passieren kann, der ist ungeheuer leichter Fraß für Satan. Sehr leichter Fraß. Wer harret bis ans Ende, wird selig werden. Neugeboren schon, ein neuer Namen, ein neues Wesen. Ja, schon. Aber wir bleiben immer noch Sündige in uns selbst und gerettet in Christus. Und in dieses müssen wir ausharren, bis die große Moment, wie Dr. Meyer Gerber in sein sehr gutes Buch geschrieben hat, über Sterben als den Höhepunkt des menschlichen Lebens, bis das Alte vergehen wird und das Neues total neu sein wird in Christus. Auf diesen Moment sollen wir alle warten mit großer Sehnsucht. Bis dann müssen wir ausharren und leben aus Buße. Wie Luther sagt, Buße, das ist unser täglicher Dienst. Und Buße bedeutet nicht so. Buße bedeutet Freude. Wie Franz von Assisi sagte, der große Bußprediger sagt, ich kenne nur ein Predigt, das ist Buße. Und deswegen lebe ich in Freude, weil ich erkenne meine Schuld. Ich bekenne und ich übergebe das zu Christus. Und da bin ich erneuert und fange ich neu an zu leben. Neue Name, neue Wesen, Zielsetzung, die endgültige neue Name und neue Wesen, total in Christus sein, ihn sogar gleich, wie es steht im Neuen Testament. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Wir wissen, dass Abraham auch dann der Vater von Ishmael und die verschiedenen Völker kommen von in Nahost und so weiter. Auch in Israel kommen Völker von ihnen und so weiter. Könige. Das bedeutet in das Persönliche. In dieser Abraham, in dieser einen Mensch ist Wege zu ganzen Völker und zu die ganze Welt. Und so geht es bei Jesus Christus. Durch eines sind wir gefallen, durch Adam und durch Christus ist die Angebot des Heil für alle Menschen aller Zeiten. Die Bezug zwischen das Persönliche und die heilsgeschichtliche Gesamtheit als Angebot. Könige, und so hat Elia zum Beispiel, als er am Boden war, wie Abraham hier, aber am Boden, ganz und gar, ich bin nicht besser als meine Väter. Gott gibt ihm einen Auftrag und eine, die drei Aufträge, die er bekommen hat, ist ein neuer König in ein fremdes Land, den aramäischen König, einzusalben. So wirkt Gott, in wen er demütigt, wie er Paulus demütigt für Damaskus. Wer sich erniedrigt ist, wird erhöht und wer sich erhöht und zeigt alle seine besonderen Gaben und sein besonderes Werk und sein besondere Kenntnis. Das sind die Irrlehre 2000 Jahre und sehr aktiv in jedem Bereich heute. Wer sich erhöht in dieser Art, wird dann ins Gericht von Gott erniedrigt sein. Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und dein Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei. Was sagt das mit dem neuen Bund? Das hat mit dem neuen Bund nichts zu tun. Das ist das uralte Bund mit Abraham. Und weil Luther nicht in der Lage war zu sehen, dass Israel immer noch erwählt ist, hat er alles, was hier mit ewig nur in Bezug zum neuen Bund verstanden. Und das ist falsch. Absolut falsche Auslegung. Und wissen Sie das Problem, Luther? Problem, Luther, ist, dass die Erwählung Israel, wie das Bund Gott mit Israel, ein kollektives völkischer Bund ist, nicht ein persönlicher. Wir Christen bekennen uns nicht kollektiv, sondern ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Jesus rief Menschen aus allen Völkern zum neuen Bund. Das alte Bund hat nur mit ein Volk und zum Teil Anhängsel zu tun. Ein Volk Und es ist kollektiv. Ein Jude bekennt sich, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, Hura Israel, der Herr ist Gott, unser Gott. Unser Gott, der Herr ist eins oder eine. Eine kollektive Aussage, denn ganz Israel wird errettet mit der Wiederkunft Jesu. Mindestens ganz Israel, die damals in Israel leben werden. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben in der Geist des Gnade und Gebet. Das ist ein Tauftext, wird ausgegossen über ganz Israel. Viele sagen zu mir, Jaffin, du bist Jude, warum bist du nicht in Israel? Meine Antwort erstmal, mein Auftrag ist hier, Feindesliebe in Deutschland. Das Land von Auschwitz. Aber zweitens, hier ist, wo es brennt. Ich glaube, wir leben am Ende der Tage und Jesus wird sorgen für seine Juden. Aber wird er sorgen für Deutsche, die an Jesus nicht glauben? Ich glaube es nicht. Gericht kommt. Deswegen bin ich hier, einzelne Menschen zu rufen durch das Wort zu Christus und zu sein Heil. Und das geht es. Die Unterschied zwischen Kollektivbund und persönlicher Bund. Und deswegen hat Luther so große Problem mit dieser Vorstellung, dass das Bund mit Israel immer noch gibt. Das musste er aus Römer 11 lesen müsste. Er kann seine Erwählung nicht bereuen. Aber wissen Sie, alle von uns haben Grenze. Und es gibt Texte für alle von uns, die wir irgendwo nicht zurechtkommen. Nur wenn wir eine Theologie machen, in wen diese Texte total ausgeschlossen sind oder verdreht sind, dann gibt andere Probleme. Wir müssen schweigen zu was wir nicht verstehen, oder mindestens sagen wir das nicht verstehen. Kein Mensch weiß alles. Wer behauptet, dass er alles weiß, weiß gar nichts. Wir müssen in Demut sein, auch als Theologen. Was wir nicht wissen, sollen wir sagen. Nur eine weiß alles, und das ist Gott. Ich will aufrichten mein Bund zwischen mir und dir und dein Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, und dass es ein ewig Bund sei, so dass ich deine und deine Nachkommen Gott bin. Geschlecht zu Geschlecht, das ist physisch, nicht geistig hier. Physisch, das Volk Israel, Geschlecht zu Geschlecht, gezeugt von Geschlecht zu Geschlecht, die Meeren. Das hat nur mit dem alten Bund jetzt hier zu tun. Es gibt andere Texte im Alten Testament, die auch mit dem neuen Bund zu tun. Zum Beispiel ein Teil von Ezekiel 36. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist. Das ganze Land Kanaan zu ewigen Besitz und will ihr Gott sein. Das ist beladen mit Bedeutung. Großes Volk, das ist das Erste. Dann das Land, die wiederholen die Segen, die in 1. Mose 12, die wir behandelt. Das ganze Land geben, darin du ein Fremdling bist. Warum ein Fremdling? Das Land gehört Israel als Leihgabe. Das Land gehört Gott. Das ist sein Land und sein Volk. Und er gibt das als Leihgabe in alle Ewigkeit an das Volk Israel. Abraham ist zuerst da als Fremdling. Und ihr seid auch Fremdling gewesen als Heiden, bis ihr dann eingebracht werden in das Heil, Römer 11, die Gott durch Israel und seine Wirkung an Israel gebracht hat, eingefroppt werden. Wir sind alle letzten Endes von uns aus Fremdling. Fremdes Heil, denn das Heil liegt nicht in uns, sondern ist uns gegeben. Wir sind alle Fremdling, wie Abraham in diesem Land ihn gegeben, so in unser Heil in Jesus Christus. Wir sind Fremdling. Denn das Heil kommt nicht von unseren Gaben, von unser Tun, dass wir das verdient haben, sondern allein aus seiner Gnade. Ein Grundsatz der Reformation. Diese Art Fremdling. Ihr müsst so die Fremdling so benehmen, wie zu euch selbst. Denn ihr seid ein Fremdling in Ägypten gewesen. Hier sogar ein Fremdling in eigenem Land. Sind wir aber auch nicht Fremdling hier in Deutschland als Christen? Das ist ein heidnisches Land. Nicht nur unter Hitler, sondern jetzt. Das ist ein heidnisches Land. Glauben Sie, dass das ein christliches Land ist? Wo in den Medien Gotteslästerung ständig vorkommt, in jedem Medien. Fernseher, Radio, Zeitung. Es ist ein gottloses Land. Es ist ein heidnisches Land. Und wir sind Fremdling hier, wie wir Juden immer Fremdling waren. Deswegen fühle ich mich so wohl hier, denn ich habe mich immer als Fremdling gefühlt, als Jude. Und ich sehe das auch als Strafe Gottes und seine Vergeltung, dass so wenig für die Juden hier getan würde, von den Christen, so wenig, dass Gott macht uns zu die gleiche Lage der Juden, dass wir selbst Fremdlinge in unser eigenes Land werden. Das ist Vergeltung. Denn jeder Christ, der ein wahrer Christ ist, weiß, dass ein Fremdling hier ist. Die Leute begehen Ehebruch, sie stehlen, sie tun links und rechts. Ich muss sehr vorsichtig, wenn in eine Gaststätte gehen, wenn eine Rechnung bezahlen. Ich habe in die letzten Zeit, mein Mathe geht sehr schnell, ich habe in die letzten Zeit fast nur falsche Rechnungen, es wäre immer mehr, nicht weniger. Wenn es manchmal weniger, dann werde ich verstehen, dass das ein Fehler ist. Aber wenn es immer, dass ich mehr bezahlen muss, dann fange ich an nachzudenken. Fünfmal hintereinander habe ich das erlebt. Wir sind Fremdlinge und ich glaube, wir merken das, wenn wir wahre Christen sind. Wir sind Fremdling in diesem eigenen Land. Und wir Juden waren immer Fremdling. Außer jetzt zu Hause in Israel, wo wir aber auch ursprünglich Fremdling waren. Dieses Wort hat ungeheuer vielschichtige Bedeutung. Das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und was tut Rabin? Das Schlimmste an was er tut, ist, dass er tut das gegen Gottes Wort und Verheißung. Was nutzt uns, dass wir die Amerikaner, dass die weltöffentliche Meinung am Moment ein bisschen hinter zu Israel steht? Das hilft uns nicht. Was tut die Welt für uns? Was haben sie zu Auschwitz getan? Roosevelt und Churchill haben gewusst über die Konzentrationslager seit 1942. Sie haben keinen Finger gerührt. Was nutzt uns die Welt? Es geht um Gottes Verheißung. Und in wen Rabin gegen Gottes Verheißung geht, spaltet er das Volk Israel. Und das kann zu einem Bürgerkrieg kommen. Und wenn ein Bürgerkrieg zwischen die Siedler und die Säkulären kommen, dann ist Israel hinfällig. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Gegen Gottes Verheißung. Opportunistisch. Oh, es gibt viel gute, rationale Argumente für Rabin, dass Amerika zu Israel steht, Amerika ist die einzige Weltmacht. Es gibt alle möglichen Argumentationen. Nebenan, Russland ist immer noch ein Weltmacht und die KGB ist immer noch in Ordnung. Und Russland fängt an mehr und mehr wie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Verlorener Krieg. Kalten Krieg verloren, große Wirtschaftsnot, große Unruhe, wachsender Antisemitismus. Das ist Magog in der Bibel. Das Land über dem Schwarzen Meer. Und da steht es im Alten Testament, dass der Antichrist aus diesem Land kommt. Und Gott sprach zu Abraham, so haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund. Er fragt nicht, sondern er sagt. Gott geht nicht mit uns so um, dieser liebe, nette, süße Gott, sondern er sagt, tu es. Warum sagt er das? Weil er weiß, dass er weiß viel besser, was gut für uns ist, als wir selbst wissen. Das ist die Berechtigung des ersten Gebots. Er weiß, dass er viel besser weiß, was gut für uns als wir selbst. Glauben Sie, dass wenn wir bekommen wollen, was wir bekommen wollen, dass das gut für uns wäre? Dass unser Wille geschehe? Überhaupt nicht gut. Wir werden oberflächlich, reich, satt und oberflächliche Menschen, so sind viele heute. Gott weiß, was gut für uns ist und manchmal brauchen wir ein Schlägle. Wer betet, Herr, lass mich leiden. Aber manchmal ist das sehr notwendig für uns. Die Menschen, die ich kenne, die zum tiefen Glauben gekommen sind, öfters durch solcher geschlagen werden von den Herrn. Dass sie verlieren ihre Frau oder ihre Gesundheit oder was das ist. Das ist gegen unsere Wünsche. Gegen was wir glauben uns glücklich macht. Aber Gott weiß viel besser. Der alte Mensch weiß nicht, was gut für ihn ist. Keiner von uns. Das aber ist mein Bund, das ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Euer Vorhaus sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn 8 Tage alt. Beschneidung. Was bedeutet Beschneidung? Beschneidung bedeutet Potenz. Das ist, wo ein Mann sein Potenz und die Möglichkeit zu mehren, Gottes Verheißung zu erfüllen. Gerade an dieser Stelle, nicht wahr? Und die Vorhaut wird weggenommen und Blut kommt. Das bedeutet, ein Bund, die mit Potenz zu tun, mehret euch, ich werde euch ein großes Volk machen, aber es wird über Leiden gehen. Eine doppelte Bedeutung von Beschneidung. Beschneidung hat Potenz, der Potenz vom Leben kommt von Gott und der Vorhang dazu wird weggenommen. Ich benutze sehr bewusst das Wort Vorhang, ich erkläre warum jetzt. Die Vorhang zu dieser Potenz wird weggeschnitten, Blut kommt raus bei der Beschneidung, als Zeichen, die Potenz des Leben geben, kommt von Gott und ich gebe das euch. Und Blut, denn eure Zukunft wird mit Leiden beladen. Und Abraham hat auch Träume über was in Ägypten passiert und über die Leiden, die über Israel kommen. Das läuft durch das ganze Alte Testament. Dass dieser Bund mit Leben zu tun, der Weg zum ewigen Leben in Christus und ein Leidensbund, die sein Vollendung erreicht in die Beschneidung im Geist Jesu Christi. Denn Jesu ist zweimal beschnitten worden. Einmal kennen sie, die andere Mal kennen sie nicht. Am achten Tag ist Jesu beschnitten, wie jeder jüdische Knabe, fleischlich. Als Jesus gekreuzigt war, ist der Vorhang, ich benutze sehr bewusst, der Vorhang zum Allerheiligsten niedergerissen, von oben nach unten zu sein geistlicher Potenz, sein Schickenar, dass das ausgehen dürfte in die Mission unter alle Völker. Das ist eine geistliche Beschneidung, genau beschrieben wie eine fleischliche. Wer etwas weiß über Beschneidung, weiß, dass es genau wie eine Beschneidung vorgeht. Von oben nach unten, der Überhang, der Vorhang wird beschnitten bis zur Potenz des geistlichen Potenz. Denn dies ist das Leidensweg, Kreuz, und das strömt dann zum wahren und neuen Leben in Jesu Christi in die Weltmission. Und das ist die geistliche Beschneidung. Christi selbst am Kreuz. Und das ist die Kraft des neuen Lebens in ihm durch die Weltmission, durch den Heiligen Geist, durch das Wort von ihm, vom Kreuz, gegründet in sein Leiden. Wer hat das gewusst? Na, das ist sehr, sehr wichtig. Und dazu, jedes Knäblein wird 8 Tage alt. Warum 8? Die Rabbiner sagen, die Juden haben eine Art sozusagen 7 plus 1. 7 ist Schöpfung plus 1 und das ist Leiden. 8. Tag. Es ist aber sehr interessant, David war welcher Sohn von Isai? 1., 2., 3, welcher? Der 8. Sohn von Isai. Und Jesus ist der Sohn David und, wie ich sagte, 2-mal beschnitten. Das ist die Richtung hier. 8. Tag der Beschneidung. David, der vorbildliche König, der diese Vorbild noch besonders betont in die Chronikerdarstellung, wie ich vorher gesagt habe, die Chronikerdarstellung, in wen Ehebruch und Mord nicht mehr erwähnt werden, bis die endgültige Sohn David, Jesus Christus. Jedes Knäblein, wenn es 8 Tage alt, sollt ihr beschneiden bei eurem Nachkommen, desgleichen auch alles, was an Gesind im Haus geboren oder was gekauft ist in irgendeinem Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Das bedeutet, Israels Berufung ist nicht nur für Israel. Der Gott des Alten Testaments ist ein universeller Gott für alle Völker aller Zeiten. Und durch die ganze Alten Testament gibt Menschen, die Heiden sind, sie das Volk Israel gehören. Hier dort die Beschneidung. Auszug aus Ägypten gibt Fremde, die mitkommen. Rahab, ein ganzer Stamm, die Wasserträger. Ich habe so das Singen, der Chor, der Wasserträger, das ausgelegt, die Gibeonite. Bis zu den Gottesfürchtigen im Neuen Testament. Denn wer sind die Gottesfürchtigen? Die sind Heiden, die an den Gott Israel glauben, die nicht die ganze Gesetze angeheftet, sondern die sogenannten 7 noetische Gesetze. Und die gehören als Anhängsel zum Volk Israel. Und gerade diese Gottesfürchtigen werden die glühendsten Anhänger Jesu. Und Jesu bezeichnet eine von denen. So eine Glaube habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Wer war das? Hauptmann von Kapernaum. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an sein Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus meinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Oh, das klingt alttestamentlich, Leviten und so weiter. Das ist logisch und wahr. Denn was bedeutet das, zu weigern? Das bedeutet, dass man weigert, sich zum Bund gehören, die Beschneidung. Und wenn man weigert, sich zum Bund gehören, hat man nicht der Weg, die dann endgültig zu dieses Bund kommen wird, wenn Jesus wiederkommt und das Volk Israel annimmt. Und wir haben eine Taufe, getauft in Jesu Tod. Und wer nicht getauft wird, kommt ins Gericht. Wer glaubt und getauft wird, wird selig. Wer aber nicht glaubt, wird nicht selig sein, wird verloren gehen. Das sind ernste Worte. Wird ausgerottet, denn er gehört dieses Volk nicht, er will das nicht annehmen. Er verneint dieses Bund grundsätzlich. Die Schlussfolgerung ist Tod. Die Schlussfolgerung ist ewigen Tod für einen, der weigert, der Weg des Heils in Jesus Christus. Und deswegen ist es gesamtbiblisch so zu verstehen. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an sein Vorhaut, wird er ausgerottet werden von seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Er weigert sich, Gottes Verheißung anzunehmen. Wer weigert sich und gegen Gott auflehnt, ist dem Tod geweiht. Und Gott sprach abermals, denn wer ist Leben? Ich bin der lebendige Gott, der Gott der Schöpfer. Wahre Leben ist nur in ihm. Wer nicht in Christus ist, lebt im Schattenbereich. Das steht sogar in einem Psalm. Schattenbereites Menschsein. Ich rede über die Auferstehung zuerst als die Auferstehung von leiblicher, täglicher Tod. Wenn man sich bekehrt zu Jesus Christus, wird man auferstehen von dem lebendigen Tod, von dem Schattenbereich zum Leben in Christus. Und wenn man hat bis ein Ende, dann wird man leiblich auferstehen zu seinem Reich. Die Auferstehung fängt jetzt an. Zuerst in die Bekehrung. Von dem lebendigen Tod zum ewigen Leben in der Gotteslebens. Und Gott sprach abermals zu Abraham, ich habe eine Note gekriegt auf meinen Tisch, nicht mehr als eine Stunde darf ein Redner sprechen. So, ich bleibe württembergisch fromm, auch hier im Badensische, das bedeutet der Stund. Es läutet nach einer Stunde und man sagt Amen. Kann gefährlich sein. Einmal auf eine große Veranstaltung komme ich rein und der Mann sagte mir, ja, in 31 Minuten. Habe gesagt, wo steht das in der Bibel? Ja, weil anscheinend der Redner vor mir hat 2 Stunden geschwätzt, ja. Und ich habe Amen nach 31 Minuten. Wir haben ein Lied am Anfang, ich darf bis 2 nach, oder? Ja, okay, ist das erlaubt? Ja, oh, die sind barmherzig, okay, gut. Ja, ja. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah ihr Name sein. Seid auch neu, denn ich will sie segnen und euch, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viel Völker. Eva, der Mutter aller Lebendige und Sarah, aus ihr kommt Völker und sogar Könige. Ist das eine große Vorleistung? Schauen wir in die Abraham-Geschichte, das war heute Abend in ein Gespräch darüber, Nachmittag. Über die Versagen Abraham. Ein Buch von mir erscheint jetzt über Abraham in ein Jahr. Meine Frau hat das gut bearbeitet, so es klingt wie Deutsch sogar. Ja, und man sieht die Fehler, die Abraham gemacht hat mit seiner Frau. Auch in Bezug zu Ishmael und so weiter sind sehr viele Fehler bei diesem Abraham. Und trotzdem, trotz dieser Fehler, nicht wegen, sondern trotz, sicher, auf die große Glaubensprüfung, das kommt morgen Abend, besteht er mit fliegender Fahne. Aber öfters besteht er nicht mit fliegender Fahne. Wie ist es mit uns? So ist es. Es geht genauso. Wir sind keine große Glaubenszeit. Auch Martin Luther hat große Fehler gemacht, vor allem gegen die Juden, ja. Und manches, was er über die Bauern sagte, war auch ein bisschen zu weit, oder? Und was er über Zwingli gesagt, war auch ein bisschen zu weit. Sie wissen, was er über Zwingli gesagt hat. Zwingli hat andere Auffassung von Abendmahl als Luther. Und als Zwingli starb in einem Krieg, hat gesagt, der Teufel hat ihn runtergeholt wegen seiner falschen Abendmahlseinstellung. Ja? Und das ist Luther, ja. Für gut und für schlecht, und das war nicht der Gute. Aber so ist es bei Abraham auch. So ist es bei uns alle. Und je größere Format wir haben, je deutlicher auch die Sünde und die Versagen. Das läuft durch die ganze Bibel. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viel Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Ja, was ist das für eine zwiespältige Sache? Er geht auf sein Angesicht für der allmächtige Gott und seine Verheißung und dann lacht und sagt, das kann nicht passieren. Das ist der Zwiespalt in uns alle. Herr, ich glaube, hilf meine Unglaube. Eine meiner lieblingsten Sätze in der Bibel. Ich glaube, hilf meine Unglaube. Das gilt uns alle. Denn jeder hat manchmal Anfechtung, Schwachheit. Es geht um die Abhängigkeit auf Christus. Mein Lieblingssatz von einem großen Glaubensmann. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit auf Gott als Glück zu bezeichnen. Nicht abhängig auf unsere Stärke, auf unser Glaube, sondern auf Christus in Schwachheit. Wer hat das gesagt? Bezel. Sehr gut. Der einzige Spruch in meinem Amtszimmer. Jeder, der kommt in mein Amtszimmer, hat diesen Spruch. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit auf Gott als Glück zu bezeichnen. Steht da geschrieben. Sehr schön. Sehr schön. Direkt in der Bibel. Sehr gut. Sehr richtig. Sehr gut. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in sein Herzen, soll mir 100 Jahre ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären. Interessant. Die Bibel ist immer gesamtbiblisch zu verstehen. Und das ist eine gesamtbiblische Linie, die führt zu der Jungfrau Geburt Jesu. Dass der Herr über die biologischen Gesetze steht, nicht nur über die Gesetze Mose. Abraham ist so alt. Sarah schmunzelt nachher und sagt, meine Tage sind längst vorbei, was ich soll ein Kind gebären, sie gebärt ein Kind. Gott steht über die biologischen Gesetze. Bios bedeutet Leben auf Griechisch. Er steht über das Leben, ist ein Herr des Lebens und das ist, was er hier verspricht, Leben. Und das geht durch die ganze Bibel. Sie haben ausgelegt Hannah, die Unfruchtbarkeit Hannah. Noch ein Beispiel, Rachel war auch unfruchtbar zuerst, Hannah war unfruchtbar. Wie ist es mit Elisabeth? Elisabeth und Zacharias, die haben sogar aufgehört zu beten. Es geht nicht auf mein Gebet und Gott tut was. Gott tut wann und wie er will, nicht wann und wie ich will. Ist kein Puppelein dächtig. Die sind längst nach die Zeit, wenn sie Kinder gebären können. Ich habe so eine Wunde in meiner Gemeinde erlebt. Ein Kind starb. 2 Tage nach dieses Kind, die 6. Geburtstag feierte, in Kinderkirche mit Jesus. Sie wollte ihr Geburtstag mit Jesus feiern. Und sie starb. Und das ist eine lange Geschichte hinter sich. Aber man sagte, die Mutter dürfte nie Kinder kriegen. Alle die Ärzte haben das gesagt. Nur dieses eine Kind. Und nach dem Tod dieses Kind, Jesus hat dieses Kind gerufen, weil dieses Kind würde von Glauben wegfallen. Das war mir sehr klar. Warum tut er sowas? Genau zu dieser Zeit, nach dieser Glaubensgeburt, Geburtstag im Glauben. Ich habe gepredigt, weine nicht, Weib, dein Kind schläft nur. Dann hat sie aufgehört zu weinen. Und sie hat 2 Kinder gekriegt und alle Ärzte haben gesagt, sie kann keine Kinder mehr kriegen. Der Herr steht über die biologischen Gesetze. Nicht wir unter unser Allmacht, sondern er steht über die biologischen Gesetze. Und das führt zu der Jungfrau Geburt. Denn sie hat keinen Mann gekannt. Das ist eine Überbietung, der Telos, der Zielsetzer. Überschattet mit Heiligen Geist. Wissen Sie, warum dieses Bild? Es war kühl im Garten. Das wäre auch schön jetzt. Kühl im Garten. Zeichen der Verweslichkeit. Von der Erbsünde. Sie merken die Sterblichkeit der Körper. Doch eine sind wir gefallen. Und doch eine wiederhergestellt. Und genau das gleiche Bild. Kühl im Garten mit Erbsünde. Verweslichkeit und Tod. Und überschattet. Nicht mit Licht. Überschattet. Und das bedeutet genau die gleiche Bild, die Verdorbenheit zeigt. Der Verweslichkeit. Ist das Bild der Zeit neue und ewiges Leben, die durch Christus kommen wird, in Jungfrau geboren. Gleiches Bild. Man soll die Bibel sehr genau lesen. Die Sprache, die Bildsprache der Bibel. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ishmael möchte leben bleiben für dir. Was für eine Glaubensaussage ist das? Sarah wird ein Kind versprochen. Nicht ein Kind, die stellvertretend ist durch ihr Macht. Ishmael. Sondern ein Kind von Abraham. Und statt dass Gott geht ein im Glauben, in wen Abraham verneint für Gott, statt dass er eingeht, fängt er an gleich zu reden über Ishmael. als ob Sarah kein Kind kriegen kann, kein echter. Herr, ich glaube, hilf meine Unglaube. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau wird dir ein Kind gebären. Als ob Abraham schwerhörig, das kann man mit 99 sein, ja. Aber ich glaube, es geht um was anderes als schwerhörig sein. Den sollst du Isaac nennen und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Da beenden wir, wir kommen zu die halbe Stunde. Es gibt nicht eine Glaube an eine Religionsverbindung zwischen Islam, Judentum und Christentum über Abraham, der Vater drei Weltreligionen. Das ist absolut Unsinn. Denn es steht deutlich geschrieben, dass der Gesegnete, der Träger des Bundes Gottes, ist Isaac. Und das steht auch in Römer 9, wiederholt im Neuen Testament. Und es steht ständig, nicht Ishmael. Abraham hat falsch gehört, falsch verstanden, wollte nicht verstehen. Es geht nicht über Ishmael, es geht allein über Isaac. Und das bedeutet, dass Islam ist eine Kürze. Und da wird Fehde zwischen Ishmael und Isaac. Er gibt Bücher zu diesem Thema. Und das ist die endzeitliche Auseinandersetzung zwischen die Nachkommen von Ishmael, Islam und die Nachkommen von Isaac, mein Volk. Ein Segen der Macht gehört diese Ishmael, aber nicht der Gottes endgültige Segen. Die werden größere Völker sein, die werden Macht haben. Aber der wahre Weg zu Jesus Christus und sein Wiederkunft geht allein über Abraham, Isaak, Jakob, Israel bis hin zu Jesus und sein Wiederkunft. Und deswegen sehen wir hier direkt am Anfang nochmal, direkt am Anfang gesamtbiblische Linie, die führt zu erster Ankunft Jesu und zu seinem Wiederkunft. So ist die Bibel zu verstehen. Die große Linie, aber in die große Linie die tiefste Seelsorge. Denn wir erkennen in Abraham, in der Zwiespalt, uns selbst. Den wir so ein großer Glaubensheld, der zum Teil ein großer Glaubensheld war, und das werden wir morgen Abend sehen, ist auch zutiefst eine Versager. Und so ist es bei uns. Und wer verneint der Versage in sich und immer seine Glaube und sein besondere Werk und Frömmigkeit immer vortäuschen wird, der geht nicht den Weg, ein Gottesknecht. Der Weg ist zu erkennen, Herr, ich glaube, hilf meine Unglaube, hilf meine Schwachheit, hilf der in mir, der ständig immer wieder wegfällt. Ich bin total abhängig auf deine Gnade, auf deine Führung. Und wer diesen Weg geht, ein Weg der Demut und Buße, der wird Gottes Reich ererben. Und nur solcher. Amen, wir beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du zeigst direkt am Anfang die Erwählung des Volk Israel in Abraham. Immer wieder die ganze Breite, die ganze Tiefe, dein heilsgeschichtliche Wege für diesem Volk in Jesus Christus und damit für alle Völker aller Zeiten als Angebot des Heils. Und wir danken dir, dass du zeigst uns, in wen wir nur staunen können über diese heilsgeschichtliche Linie, wie wir staunen über die große Universum, der fast endlos ist, den wir keine Ende finden kann. Das sind diese große Breite und große Tiefe. Wir sehen auch deine Hinwendung persönlich zu jeder von uns. Denn du bist Mensch geworden, nicht nur als Erfüllung, dein heilsgeschichtlicher Weg, als neues Angebot, sondern du bist für mich und für jede persönlich hier in diese Gemeinde gekommen. Du bist für die Abrahams gekommen, eine Abraham, der öfters versagt, aber trotzdem geführt wird, wird aufgehoben, weitergeführt, gekräftigt. Trotz aller Schwachheit. Lass uns nicht die Schwachheit in uns verneinen, denn dein Kraft ist in den Schwachen mächtig, sondern erkennen, bekennen und dich übergeben, dein Schwachheit am Kreuz, dass wir groß werden durch die Größe deiner Erhöhung für uns. Wir danken dir, wir loben dich. Du allein bist der Herr. Wir wollen vor dir in Frömmigkeit in deine Sinne wandeln. Amen.